Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Als erstes Mal sind diese sogenannten Stammkorrespondenten natürlich kleine Platzhirsche vor Ort. Und es heißt nicht zwingend, wenn sie über den Alltag zum Beispiel in Israel berichten, dass sie auch über den Gaza-Konflikt fähig sind, richtig zu berichten. Das heißt also, in dem Bombenhagel, den die Israelis damals ja nun haben über dem Gazastreifen niedergehen lassen, trotzdem noch Filmberichte in aller Ruhe zu produzieren. Das ist eine Fähigkeit, die lernt man im Laufe der Jahre, die nicht ohne Risiko ist, die der Standardkorrespondent kaum machen wird. Und ich habe es halt immer wieder erlebt, dass wenn ich wichtige Fragen hatte, zum Beispiel, dass die Leute, die sich als ehemalige Minister ausgaben und sie hatten 150 Lebensläufe aus dem Land dabei, er war prompt nicht darunter. Wenn sie dann die Heimatredaktion anfragen und die Heimatredaktion passt aus Überarbeitung, weil es keinen richtig zuständigen Redakteur gibt, der sie dann unterstützt, dann ist was faul.
Der für die ARD berichtende freie Krisenkorrespondent Christoph Maria Fröder vor 4 Jahren im Radio 1 Medienmagazin. Im Nachrichtenmagazin Der Spiegel von letzter Woche wird er nun zitiert mit den Worten: Ich habe es einfach satt. Nach 50 Jahren Journalismus für die ARD sei er durch mit der Tagesschau und Tagesthemen. Dies sei kein journalistisches Umfeld mehr für ihn. Wir hören ihn gleich hier im Interview. Außerdem im Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 14. Februar 2015 zum 10. YouTube-Geburtstag auf Tuchfühlung mit dem Neuland. Die Fernsehbranche sucht Internetstars und Faszination Medien. DVD stärkt Medienkompetenz Jugendlicher und Erwachsener. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
In Bagdad, jetzt live zugeschaltet, Christoph Maria Fröder. Herr Fröder, wie ist die Situation in diesen Minuten?
Also im Moment stehe ich hier in dem Hotel Palestine. Das ist mittlerweile auch von den Amerikanern besetzt. Vorne auf dem Parkplatz stehen etwa 10 bis 12 Panzer. Wir wissen nicht so ganz genau, ob sie uns beschützen oder was hier passiert. Direkt in unmittelbarer Nähe von mir sitzt ein amerikanischer Marine, da wo früher der Zensor gesessen hat. In die Stadt dürfen wir derzeit nicht hinein. Man hat uns gesagt, es wäre so eine Art Ausgangssperre, auch für uns Journalisten. Ich habe allerdings gesehen, dass vereinzelt wohl Kollegen doch hinausgegangen sind.
Denkmäler des Diktators werden von einer aufgebrachten Menge zerstört. Da entstehen Bilder von hoher Symbolkraft, vergleichbar mit dem Hissen der roten Flagge auf dem Reichstag 1945. Wie sicher können wir sein, dass diese Bilder echt sind, dass hier nichts inszeniert wurde?
Das ganz große Problem ist gerade bei der Statue, die hier unmittelbar vor dem Hotel heute am späten Abend heruntergerissen wurde. Da waren mehr Kameras als Iraker anwesend, mehr Reporter mit Fotoapparaten. Und letztlich haben solche Geräte eine magische Wirkung auf die Bevölkerung. Sie fangen in solchen Momenten, in früheren Monaten an, Saddam Hussein zu preisen. Jetzt versuchen sie, die Amerikaner zu preisen. Man muss da sehr vorsichtig sein. Ich habe versucht, bei meinen Reportagen es immer so zu machen, dass wir möglichst mit versteckter Kamera nahezu gedreht haben, deutlich gemacht haben, dass wir diesen ganzen Firlefanz nicht mitmachen, sondern dass wir das normale Leben versuchen, so nah wie möglich abzubilden.
Der Krisenreporter Christoph Maria Fröder im ARD Brennpunkt vom 9. April 2003, live aus Bagdad, einer seiner zahlreichen Berichtsorte aus den Krisenregionen weltweit. Kann man sagen, Herr Fröder, und damit guten Abend per Skype, Sie kennen die Welt von Ihrer dunkelsten Seite?
Ja, das kann man mit Sicherheit sagen. Ich habe vom Biafra-Konflikt angefangen über Vietnam, praktisch alle Dekolonisationskriege in Afrika erlebt und auch sehr intensiv halt eben aus den Schwerpunkten der letzten Jahrzehnte berichtet. Das ist immer wieder die Kehrseite der Medaille gewesen, aber es ist halt eben auch ganz wichtig, dass man darüber berichtet, weil nur so kann man der Politik zeigen, was vor Ort wirklich passiert. Denn die großvolumigen Sprechblasen von Politikern, die da in der Region arbeiten, die haben mit der Wirklichkeit nichts gemeinsam. Da ist der scharf recherchierende Krisenreporter erforderlich. Der muss das zurechtrücken. Der muss auch zeigen, wie weit, zum Beispiel, denken Sie an das Beispiel Islamischer Staat. Die geben ja ständig eigenes Propagandamaterial auf den Sender. Da muss man einfach mal nachkontrollieren, was stimmt davon. Ich würde so ein Dorf mir als Idealfall vorstellen, das leider von dem Islamischen Staat heimgesucht wurde, und mal zählen, wie viele Leute sind wirklich umgekommen, was ist wirklich passiert und wie ist das im Vergleich zu deren eigener Propagandadarstellung.
Nun, so scheint es, wenn man Ihr Interview mit dem Spiegel in der Ausgabe Nummer 7 liest, sind Sie nicht der Krisen und Kriege überdrüssig, sondern haben vor dem ARD-Nachrichtenjournalismus kapituliert. Was hat Sie resignieren lassen?
Also ich sehe halt einfach, dass ein Grundproblem nicht angegangen wird, nämlich dass der einzelne Korrespondent in der Krise sowieso überfordert ist, wenn er umfassend und sauber berichten will. Was wir brauchen, ist den Mut zur Teamarbeit. Das kann nur durch die Chefredaktion ARD Aktuell zum Beispiel hergestellt werden. Der Reporter und der Sonderkorrespondent, die müssen vor Ort sein und müssen sich gegenseitig abstimmen, ergänzen. Es darf nicht das passieren, was heute der Alltag ist, dass ein Stringer mit einem Team unterwegs ist oder ein Producer. Ein Stringer ist ein Kontaktmann, ein Producer ist ein Produktionsleiter, würde man auf Deutsch sagen, Bilder drehen und der Korrespondent gar nicht vor Ort war, weil er vor lauter Berichterstattung aus dem Schneiderraum nicht wegkommt. Das ist falsch. Mir haben zum Beispiel Kollegen gesagt, du bist doch ein Spinner, dass du immer noch vor Ort unmittelbar am Ball bist und die einzelnen Sequenzen beobachtest, deinem Kameramann klare Anweisungen gibt, was gedreht wird und dann halt eben auch diese Einschätzung, die du da vor Ort gewonnen hast, transportierst. Das ist doch längst vorbei. Wir können es doch heute aus dem Internet bedienen und im Internet ist viel mehr drin, als die meisten sich das vorstellen können.
Was ist das Problem genau? Sind es die Strukturen? Ist es die Chefredaktion? Sind es ganz konkrete Personen?
Ich denke, wir haben Krisenberichterstattung, obwohl ich da bestimmt 5 oder 6 Exposés dazu geschrieben, nie bis zu Ende gedacht. Das geht in der Routine unter. Da ist im Grunde per Zufall, weil der Korrespondent halt eben da vor Ort ist, ist er plötzlich der Beauftragte für solch eine Krise und muss sie meistern. Kann er nicht, würde ich behaupten. Er kann zuarbeiten, gemeinsam mit jemand, der sich spezialisiert hat auf Krisen, denn sie müssen bei Krisen, müssen sich alle möglichen kreativen Dinge einfallen lassen, um die Bilder zu bekommen und auch die Interviews zu bekommen. Ich will das mal an so einem Beispiel benennen. Wenn Sie jetzt immer wieder hören, Ukraine, da sollen russische Kämpfer vor Ort sein. Da hält Poroschenko plötzlich Pässe in die Kameras, wie alle wissen. Es gibt weder bei den Militärs diese normalen Pässe, die haben entweder militärische Marken, das sind meist so Blech- oder Bronzemarken, oder die haben Militärausweise. Es muss doch wohl möglich sein, dass wir 2, 3 Leute abstellen, die einfach mal diese Kernfrage, die ja im Moment die Politik ganz, ganz intensiv beschäftigt, abklären. Da müssen Leute nahe der ukrainischen Grenze auf der russischen Seite versuchen, Kämpfer, die drüben gewesen sind, zu finden, mit denen Interviews zu machen. Und ich sage Ihnen, alleine wenn Sie die russischen sozialen Medien durchsehen, all diese Kämpfer haben einen Achillesferse. Sie werden mit Sicherheit Bilder von ihrem Einsatz in solche sozialen Medien setzen. Und wenn man sie dann aufsucht und mit ihnen darüber redet, werden sie voll stolz erzählen, was sie gemacht haben. Solche Beweise, glaube ich, das könnte man also im Grunde durch ein ganz kleines Krisenteam zusammenstellen und herausrecherchieren. Leider wird dieser Ansatz gar nicht erst gemacht.
Die Tagesschau hat aber Spezialisten, die genau das nämlich tun, zu sehen, was die Social Medias anbieten, was ist Fälschung, was ist nicht Fälschung.
Naja, das ist ja nur der Versuch zu prüfen, was nehmen wir ins Programm und was nehmen wir nicht ins Programm. Ich gehe ja deutlich weiter. Ich sage, man muss als erstes mal vor Ort versuchen, zusätzlich diese Social Medias sozusagen nur als weiteren Stein für die Recherche nehmen. Ich will die ja gar nicht veröffentlichen. Das ist ja das große Dilemma, dass wir hier von einer digitalen Revolution im Grunde überrannt werden und der normale Reporter kann im Grunde mit diesen neuen Techniken nur sehr, sehr begrenzt umgehen. Das ist ja auch in den Jahrzehnten sehr schwierig geworden. Wenn Sie überlegen, als ich anfing, da war Telex das modernste Gerät. Heute können Sie per Satellitentelefon ganze Filme mittlerweile übertragen. Sie können jedes Bild, was Sie irgendwo bekommen, zusammenstellen, nur das darf nicht sein.
Aber ist das nicht eher eine Frage an die Ausbildung der Korrespondenten? Sie scheinen das ja zu beherrschen, aber möglicherweise ist man dann tatsächlich mit Manpower, also mit personeller Aufstockung vielleicht gedient oder mit einer speziellen Krisenausbildung in allen Techniken, die Sie gerade erwähnten. Es ist gar nicht so sehr ARD aktuell in Hamburg das Problem.
Naja, wenn ARD aktuell sagen würde, wir sind da unzufrieden, wir wollen das so nicht weiter in Zukunft, dann würde sofort was passieren. Aber es ist ja nicht nur jetzt die Technik alleine. Denken Sie doch mal nur, wie intensiv wir nachgebetet haben in den gesamten Nachrichten, als Tsipras in Griechenland den Wahlkampf führte, was daraus werden wird. Hat mal irgendeiner sich mal zurückgelehnt und hat gesagt, der Mann tritt an und er macht im Großen und Ganzen das, was die Vorgängerregierung versäumt hat. Er sagt, wir werden hier nicht die Unterschicht weiterhin drangsalieren und durch Sparmaßnahmen noch weiter aushungern lassen, sondern wir wollen rangehen an die Reichen. Dem Mann muss sich doch im Nacken sitzen und muss ihn praktisch stündlich fragen, was konkret machen Sie? Und erst wenn ich solche Belege habe, dass er entweder nichts macht oder dass er wirklich da ein Konzept erarbeiten lässt und auch einen Plan hat, wie er das machen kann, kann ich doch darüber fundiert berichten. Stattdessen haben wir viele Klischees davon gehabt, Linke unterstützen Linke und sonst was, dass hier aber plötzlich mal jemand antrat und sagte, dieses Land ist verseucht durch Korruption. Wir müssen dieser Korruption entgegenwirken. Das hat sich in den Medien praktisch sehr, sehr wenig niederschlagen. Es hat es schon vereinzelt gegeben, aber nur in Nebensätzen. Aber das muss man so einen Kernpunkt machen. Einfach mal sagen, da ist eine neue Gruppe. Freunde, wir setzen euch auf den Prüfstand. Ihr müsst uns jetzt zeigen, beweisen, was ihr wirklich angeht.
Wie man das vielleicht machen kann, Herr Fröder, nach der nächsten Musik. Radio 1 mit dem Medienmagazin und wir sprechen über die Kritik von Christoph Maria Fröder. Er ist, korrigieren Sie mich, Herr Fröder, seit mindestens 50 Jahren im Einsatz für die ARD und waren auch in Bagdad, als der für uns weltweit bekannte Peter Arnett live vom Dach berichtete. Sie haben damals auf ein Interview mit Saddam Hussein verzichtet und sich damit nicht weltweit in Erinnerungen bringen können, auch nachträglich, weil sie eine andere Form des Journalismus praktizieren, nämlich nicht einfach nur Aufmerksamkeit erregen, sondern die Wahrheit muss raus. Die Wahrheit. Ist das Problem momentan im Krisenjournalismus? Was sagen Sie?
Ich denke ja. Also es gehört schon viel Mut dazu, wenn Ihnen ein solches Interview angeboten wird, die Bedingungen aber derartig von der Zensur geprägt sind, dass ich damals gesagt habe, das machen wir nicht, weil wir sind ein unabhängiges Network, eines der größten in Europa, und wir sind nicht bereit, uns hier irgendwelche diktatorischen Bedingungen diktieren zu lassen. Da waren die ja völlig irritiert. Der Informationsminister, den ich immer konsequent als Propagandaminister angesprochen habe, ist dreimal in mein Hotelzimmer gekommen und hat also gesagt, dass er Probleme bekommt, wenn ich dazu im Interview nicht hingehe. Ich habe gesagt, ändern Sie die Bedingungen. Wenn ich Nachfragen stellen kann, selbstverständlich. Wenn ich das eigene Kamerateam mitnehmen kann, selbstverständlich. Und die Kassette nehme ich auch wieder mit. Und das wollten sie alles nicht. Sie wollten die Zensur, sollte das Kamerateam stellen. Sie wollten die Kassette anschließend durchsehen und dann erst nach 2-3 Tagen wiedergeben. Peter Arnett hat etwa 30-40% des Materials und seiner Fragen geschwärzt bekommen und erst dann die Kassette zurückgehalten. Das ist unmöglich, sowas darf man nicht mitmachen.
Aber dennoch passieren auch den gewieftesten Journalisten Fehler. Die ARD-Chefredaktion schreibt auf ihrem Blog, es gebe keine perfekten Nachrichten, aber dennoch üben sie Kritik. Warum?
Naja, es gibt sicherlich nicht immer den Idealfall. Aber es gibt häufiger Situationen, dass halt wirklich Kollegen, wenn sie zum Beispiel den Kollegen Lilischkis in den Brennpunkt gesehen haben, dem haben sie angesehen, dass er körperlich am Ende ist, weil die gesamte Zeit im Einsatz war. Warum da nicht 2 oder 3 Leute in solchen Krisen dazugegeben, die loyal sind, die sachkundig sind und die unterstützen und auch eigene Berichte machen, ohne sich ständig in den Vordergrund zu spielen? Schauen Sie, ich bin immer nur vor die Kamera getreten, wenn es gar nicht mehr anders ging, wenn die Redaktion das nachdrücklich verlangt hat. Mir macht ein gut gemachter Film viel mehr Freude, viel mehr Spaß, weil ich denke, das ist wirklich Information. Ob das Gesicht jetzt von Fröder zu sehen ist oder nicht, das ist mir so schnurzegal. Das ist immer auch mein großer Mangel, wenn solche Anfragen kommen, dass ich praktisch keine Fotos von mir habe. Und wenn Sie mal drüber nachdenken, wir haben solche Konflikte in Syrien beispielsweise. Da ist diese kleine Stadt Kobane. Die wird hochgepusht durch Berichte von der türkischen Seite und dann veräppt es. Das, was wir Nachhaltigkeit der Berichterstattung nennen, was wirklich zwingend ist, hat doch praktisch nicht stattgefunden, bis die Peschmergas die IS-Terroristen, die Kämpfer des Islamischen Staates aus der Stadt getrieben hatten. Warum war es nicht möglich? Ich wäre jederzeit, wenn es möglich gewesen wäre, mit der Chefredaktion dann eine Vereinbarung zu treffen, in diese Stadt in der Phase hineinzugehen und einfach mal zu zeigen, wie die Zurückgebliebenen, die Angst davor hatten, dass sie auf der Flucht sterben und sich gesagt haben, dann bleiben wir lieber hier in unseren Häusern und sterben hier und ein völlig neues gesellschaftliches Leben für sich organisiert haben. Da haben sich zwei, drei zusammengetan, die sind nachts in die Gärten, haben Obst, Gemüse gesucht, die anderen haben gekocht, der nächste hat aufgeräumt, sauber gemacht und so. Araber sind normalerweise enorme Individualisten, dass die sich in so einer Ausnahmesituation zusammenfügen und ein völlig neues Leben plötzlich führen, ist doch eine hochspannende Geschichte, das mal zu zeigen, was unter so einem enormen Druck, der durch Mörder, die 100 Meter, 200 Meter weit entfernt stehen und als Scharfschützen, dann plötzlich entsteht. Ich habe es, muss ich sagen, zutiefst bedauert, dass es nicht machbar ist, aber ich habe dieses Gespräch mit der Chefredaktion ARD aktuell gar nicht mehr geführt, weil der Chefredakteur hat mir ganz klar gesagt, Sie dürfen nur Bericht erstatten, wenn das über den zuständigen Sender für diese Region kommt. Ich bin nicht bereit, Berichte von Ihnen allein zu entscheiden, ins Programm zu nehmen. Damit gefährde ich meine Karriere. Und wenn ich zu meinem Heimatsender, dem Südwestrundfunk, zurück will, dann möchte ich dort wirklich Karriere machen und nicht durch Sie in irgendeiner Form eingeschränkt sein.
Schon seit Jahren beklagen ja Auslandskorrespondenten wie zum Beispiel auch Ulrich Tilgner hier im Medienmagazin Probleme mit der Heimatredaktion. Ist es nicht ein generelles Problem, dass vielleicht Empathie auf beiden Seiten unterentwickelt ist, dass auch vielleicht Korrespondenten lernen müssen, dass es einen Aktualitätsdruck gibt und dass da ganz andere Strukturen zum Beispiel in Hamburg oder in Mainz sind und dass man mit seiner Story ja vielleicht dann auch wirklich durchkommen muss und sagen muss, das ist wirklich, wirklich wichtig?
Ich sehe das genauso, wie Sie es gerade als Frage formuliert haben. Aber wissen Sie, das Problem ist halt eben einfach, Sie müssen dann adäquate Partner auf der anderen Seite haben. Ich sehe halt wirklich keinen Nachwuchs für Leute von dem Format von Fritz Pleitgen oder auch Nikolaus Brender, die eigenständige Entscheidungen getroffen haben, teilweise sogar gegen die eisernen Regeln der ARD und haben gesagt, die können es nicht, also machen wir es. Sie fahren sofort, wie Sie es geplant haben, los. Und machen es und machen vor allem gute Berichte. Ich werde gut genug bezahlt, hat mir zum Beispiel Nikolaus Brender gesagt, um diesen ganzen Papierkram, diesen Wust an Bürokratie selber zu erledigen. Und so haben wir es gemacht. Auf die Art bin ich 1991 nach Bagdad gefahren, in den zweiten Golfkrieg. Und das war nicht einfach. Sie mussten vor der Botschaft rein theoretisch zwei, drei Tage anstehen, der irakischen Botschaft, um Visum zu bekommen. Die ließen aber keinen rein. Ich bin dann einfach auf der Rückseite über den Zaun geklettert und irgendwann stand ich im Zimmer des Botschafters, habe den mit viel Empathie begrüßt, als wären wir die ältesten Freunde und da er viele Leute kannte, wusste er jetzt nicht so genau, wie gut wir uns kennen. Und wir haben dann Tee miteinander getrunken und so nach der 10. Tasse Tee habe ich irgendwie mehr oder weniger beiläufig meinen Pass hingelegt, das Visum noch, bevor ich hier wieder verschwinde, hatte seinen Mitarbeiter gerufen, der hat das Visum reingestimmt, wir haben nochmal drei Tassen Tee getrunken und ich bin vorne zur Tür wieder raus und war der Einzige, der in zwei Wochen da wohl offensichtlich ein Visum bekommen hat.
Lassen Sie uns ganz kurz noch resümieren, Ihre Kritik, Sie sind ja nicht müde, das seit Jahren zu formulieren, jetzt hört es sich so an, als ob Sie sich zurückziehen. Wie war die Reaktion auf die Kritik und werden Sie jetzt möglicherweise einen eigenen medienkritischen Blog starten?
Nein, ich werde sicherlich keinen Blog starten, aber ich habe sehr viel Zuspruch von Kollegen bekommen, die mich hinter vorgehaltener Hand angerufen haben, haben gesagt, wunderbar, dass es einer mal so klar gesagt hat. Es war nur ein kritischer Abteilungsleiter dabei, mit dem ich gesprochen habe. Die anderen haben gesagt, die Realität ist ja noch viel schlimmer, als du sie geschildert hast. Wenn du den Alltag heute erleben würdest, er ist so kleinkariert, dass wir manchmal uns fragen, lassen wir uns früh pensionieren oder machen wir noch die 5, 6, 8 Jahre, die wir noch vor uns haben. Und wenn eine Mannschaft mal so ein Gefühl hat, dass sie dort im Grunde gegen eine Wand anrennen, dass ihre Berichte nicht mit großem Enthusiasmus ins Programm gehoben werden. Denken Sie nur dran, wie häufig Berichte, ganz wichtige, die unter schwierigsten Bedingungen, teilweise Lebensgefahr, zusammengetragen worden sind, irgendwann so gegen Mitternacht gesendet werden. Das ist für ein Informationsprogramm, wie die Öffentlich-Rechtlichen es sein sollen, einfach unwürdig. Und sie entmutigen dann auch den Korrespondenten. Und ich kann nur sagen, bei mir ist auch ein gewisses Maß an Frust, weil ich gerade eben immer sehr intensiv aufgestanden bin und Klartext geredet habe und mich nicht davor gescheut habe, dass ich dann plötzlich im Fokus stand von sehr kritischen internen Diskussionen. Wir müssen nicht nur nach außen Klartext reden, wir müssen es vor allen Dingen auch nach innen tun. Und da sehe ich halt nach wie vor, dass es schwierig ist, eher schlechter geworden ist in den letzten Jahren, bedauerlicherweise.
Meint Christoph Maria Fröder, Krisenjournalist für die ARD tätig. Ich bedanke mich für diese offenen Worte.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich Daniel Buß. Ergänzend sei noch zu dem Interview mit Christoph Maria Fröder erwähnt, dass ich auch bei ARD aktuell in Hamburg angefragt habe. Der erste Chefredakteur ist leider krank, der zweite sehr stark integriert in die Berichterstattung morgen zur Hamburg-Wahl. Wir sind für nächste Woche verabredet.